Maschinen, Prozesse, Digitalisierung. Der Packaging Valley Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Verpackt und Zugeklebt. Ihr regelmäßiges Update für Neuigkeiten aus der Verpackungsindustrie. Innovative Ideen und spannende Gäste garantiert. Unser Gesprächspartner ist heute Professor Dr. Vanja Wellbrock. Er lehrt und forscht im Bereich Beschaffungsmanagement an der Hochschule Heilbronn. Seine Schwerpunkte sind nachhaltiges und strategisches Beschaffungsmanagement, Supply Chain Management und Big Data Anwendungen im unternehmensübergreifenden Wertschöpfungsketten. 2019 brachte er das Buch Nachhaltiges Beschaffungsmanagement heraus. Das Buch bietet eine umfassende konzeptionelle Basis für das Nachhaltigkeitsmanagement von Beschaffungstätigkeiten. Wir sprechen heute darüber, was der aktuelle Stand der heutigen Lieferketten ist und welche zukünftigen Entwicklungen es geben wird. Des Weiteren erörtern wir ganz konkret, wie eine nachhaltige Lieferkette aussehen kann. Herzlich willkommen, Herr Professor Wellbrock. Vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben.
Herzlich willkommen meinerseits auch. Ich freue mich sehr, heute dabei sein zu können und dass wir das hochinteressante Thema gemeinsam besprechen.
Ja. Herr Wellbrock, wir haben gerade vor diesem Podcast schon ein bisschen drüber gesprochen und Sie haben gesagt, Sie haben einen ganz persönlichen Bezug zum Thema Nachhaltigkeit inzwischen. Was sind denn das so für Tätigkeiten, die Sie in Ihrem Alltag haben?
Genau, also sehr gerne. Nachhaltigkeit war eigentlich schon immer das Thema, das mich beschäftigt hat, sowohl während dem Studium eigentlich schon und dann auch in der Berufserfahrung. Wir waren sehr viel im Consulting unterwegs, wo wir eben auch im Sinn von Green Consulting schon viele Punkte angegangen sind. Und ja, sage ich mal so vor bis zu 10 Jahren, da waren wir ja eigentlich immer noch dieser komische Kasper, wenn man über Nachhaltigkeit gesprochen hat. Und gerade heute ist es ja eigentlich das absolute Boom-Thema. Und das ist natürlich auch schön so aus der persönlichen Erfahrung, dass die Themen heute endlich mal dann wirklich auch mehrheitsfähig sind, wo es früher noch deutlich anders war. Und bei mir jetzt eben auch im Studiengang am Campus in Schwäbisch Hall hat sich das auch gefügt, dass wir eben den Fokus ganz klar auf nachhaltige Beschaffung legen. Und ich jetzt in diesem Semester dann auch der Studiengangsleiter für den Bachelorstudiengang nachhaltige Beschaffung bin, wo wir eben den Fokus genau auf den Bereich legen des heutigen Interviews, des heutigen Podcasts auch. Und zusätzlich bin ich jetzt auch noch Nachhaltigkeitsbeauftragter für die gesamte Hochschule, wo sich also noch Themen bündeln, die noch deutlich weiter gehen wie nachhaltige Beschaffung. Und somit bin ich eigentlich da angekommen, wo ich immer sein wollte.
Sie haben gerade gesagt, vor 10 Jahren war das schon ein gewisses Thema bei Ihnen. Haben Sie da gewisse Studien auch schon gekannt oder so eine gewisse Vorahnung gehabt, wo sich das Ganze hinentwickeln wird?
Natürlich gab es schon einzelne Studien, auch vor 10 Jahren, wenn ich denke, das war Studiumszeit ja auch, wo das schon angesprochen wurde, aber wenn minimal als Randthemen. Okay. Muss man ganz ehrlich sagen, Mainstream ist es nicht und es wäre überhaupt nicht denkbar gewesen vor 10 Jahren, dass es einen eigenen Studiengang gibt, der sich mit Nachhaltigkeitsthemen beschäftigt und gerade auch mit nachhaltiger Beschaffung. Also da hat sich ganz gewaltig viel getan in dieser Zeit.
Wir machen jetzt am Anfang nochmal ein kleines Einmaleins. Wenn Sie jetzt einem Zuhörer, der noch nicht so vielleicht im Thema der Beschaffungstätigkeiten drin ist und was sind überhaupt Lieferketten, das sind ja so Wörter, die relativ schnell gesagt werden, wenn Sie uns nochmal diese zwei Begriffe aufschlüsseln.
Sehr gerne. Was ist eine Lieferkette? Wie ja wahrscheinlich die meisten wissen, produzieren Unternehmen heute nicht mehr ein Produkt komplett selbst. Ja. Immer mehr Arbeitsschritte, Fertigungsschritte werden outgesourced an Lieferanten, an vorgelagerte Lieferanten. Und dann sprechen wir als Experten von den sogenannten Tier-1-Lieferanten. Ja. Und da muss man sich aber überlegen, dass auch jeder Tier-1-Lieferant, ganz exemplarisch am Auto, der ein Autositz-System komplett anliefert, der fertigt diesen Autositz auch nicht komplett selbst an. Das heißt, der hat wieder Lieferanten unter sich, das sind die Tier-2-Lieferanten. Und so geht die Lieferkette eigentlich immer weiter runter, bis letztendlich zum Ressourcenlieferanten, der wirklich die Basisaspekte, die Ressourcen anliefert. Und wenn man heute eher von Produktion spricht und Fertigung spricht, dann ist eigentlich der Begriff Unternehmen viel, viel, viel zu kurz gesetzt. Was wir uns anschauen müssen, ist aufgrund dieser großen Arbeitsteilung eigentlich immer die Lieferkette. Wertschöpfungskette, Supply Chain, wie man sie auch immer bezeichnen will. Weil ein erfolgreiches Produkt beim Endprodukthersteller eigentlich nur dann rauskommen kann, wenn ich vorher alle Prozesse auch unternehmensübergreifend in der Lieferkette ganzheitlich optimiert habe. Und das verstehen wir unter Lieferkette, dass wir also eigentlich den OEM, Original Equipment Manufacturer, der Endprodukthersteller anschauen und dann die gesamte Kette der Vorproduktion bis runter zum Ressourcenlieferanten. Und wenn wir jetzt über nachhaltige Lieferkette sprechen, was ja heute auch das Thema ist, dann müssen wir natürlich schauen, wie können wir Nachhaltigkeit sicherstellen, aber nicht nur im eigenen Unternehmen, sondern gerade auch unternehmensübergreifend die gesamte Supply Chain Lieferkette entlang. Und gerade ja auch der Bereich Ressourcenlieferanten ist Ihnen sicherlich allen bewusst über seltene Erden, Mineralien. Gerade da haben wir ja auch ganz viele Themen.
Ja.
Ich sage nur Ostkongo und so weiter, wo natürlich Menschenrechte, soziale Nachhaltigkeit auch eine ganz, ganz große Rolle spielt. Genau. Und wichtig ist mir dabei auch noch zur Einführung, immer wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen, muss uns auch klar sein, dass ja Nachhaltigkeit nicht immer nur ökologisch ist. Also es geht nicht nur darum, irgendwie die Umwelt zu retten, sondern Nachhaltigkeit hat ja grundlegend drei Ebenen. Das heißt, wir sind ökologisch, sozial und auch ökonomisch nachhaltig unterwegs. Wenn man das ganz kurz mit einem Satz plakativ machen will, ökologisch, Umweltbeeinflussung, Ressourcen, Schonung, all die Punkte, soziale Nachhaltigkeit, Menschenrechte, die wir einhalten, Arbeitsschutz, dass wir mit den Menschen im Umfeld eben sozial umgehen. Und ökonomisch auch ein ganz wichtiger Punkt, der oftmals vernachlässigt wird, dass wir eben Geschäftstätigkeit, auch unternehmensübergreifend, gerade zu Lieferanten hin, so durchführen, dass sie auf langfristige Beziehungen ausgerichtet sind.
Ja.
Also nicht, dass irgendwie ein OEM die Daumenschrauben so fest anzieht beim Lieferanten, dass der Lieferant so wenig Preis erhält dafür, dass er eigentlich gar nicht mehr existieren kann, dass ich den in die Insolvenz treibe. Das hat auch nichts mit Nachhaltigkeit zu tun. Also diese drei Bereiche, ökologisch, sozial und ökonomisch, sollten wir ganz klar im Fokus haben.
Jetzt ist eine Definition von Wirtschaft, also Wirtschaft ist die Lehre von knappen Ressourcen mit alternativen Nutzen. Würden Sie sagen, die Lieferketten, wie wir sie die letzten 10, 20 Jahre hatten, haben es schon relativ gut geschafft, diese knappen Ressourcen zu verteilen?
Das ist eine gute Frage. Also ich sage, wenn wir Nachhaltigkeit so definieren wollen, sind wir, sage ich mal, jetzt in der richtigen Richtung unterwegs, aber noch ganz weit davon entfernt, wie es eigentlich sein sollte. Nachhaltigkeit ist jetzt drin, weil auch viel Pressure kommt von NGOs exemplarisch. Ich sage nur Fridays for Future. Kennen Sie alle. Langsam ist der Druck da, dass man drauf aufspringen muss. Aber bei Weitem sehe ich noch nicht, dass es überall schon intrinsisch ist und dass da noch einiges zu tun ist. Wir sind am richtigen Weg, aber bei Weitem noch nicht da, wo wir sein sollten. Das sehen wir ja auch im Lieferkettengesetz, was wir mit Sicherheit auch nochmal ansprechen werden.
Ja.
Da sehen wir auch, welche Resultate dort eben dann reingekommen sind final. Und ja, ich glaube, das diskutieren wir dann später, dass wir hier auch sehen, da könnte man noch deutlich weitergehen.
Aber kurz, um da nochmal nachzuhaken, geht Ihnen da das Herz auf als jemand, der Lieferketten, Supply Chain Management, das alles unterrichtet, wenn eine Bundesregierung so ein Gesetz mit ins Gesetz aufnimmt?
Ganz ehrlich gesagt, muss aufpassen, was ich sage, eher nicht.
Okay.
Eher finde ich es unschön, wie es entstanden ist. Und das kann man auch ganz klar sagen, wenn wir uns mal die Historie des Lieferkettengesetzes anschauen, dann ist ja eigentlich die Basis nicht gewesen, dass die Regierung sagte, wir müssen das Gesetz jetzt zum Laufen bringen, sondern die Basis war ja eigentlich der nationale Aktionsplan Wirtschaft und Menschenrechte, der die deutsche nationale Antwort war auf die Leitprinzipien der UNO, wo wir auch die Development Goals haben und all diese Punkte. Und in diesem nationalen Aktionsplan stand ja eigentlich drin, dass es zunächst freiwillig verpflichtet sein soll.
Ja.
Eigentlich war es gar nicht geplant in diesem Aktionsplan, dass man es verpflichtend macht. Man hat aber gesagt, man macht mehrere Tests, mehrere empirische Studien und wenn über 50% der Unternehmen freiwillig diese Sorgfaltspflicht für Menschenrechte einhalten, dann bleibt es freiwillig. Und dann gab es zwei Monitore und bei beiden waren wir weit unter 50% der Unternehmen, die es freiwillig gemacht haben. Und die Antwort drauf ist ja dieses Lieferkettengesetz. Und damit sage ich natürlich, wäre es viel, viel schöner, wenn die Unternehmen selber vorher schon die Notwendigkeit wahrgenommen hätten oder das eben schon so wichtig gewesen wäre, dass man es freiwillig umgesetzt hat. Deswegen sage ich, eigentlich ist das Lieferkettengesetz ja nur eine Antwort drauf, als freiwillig noch nicht ging.
Okay.
Und das natürlich wäre es schöner, dass dieses intrinsisch schon gekommen wäre.
Wenn wir jetzt mal bei dem intrinsisch bleiben und uns vielleicht mal einen Prototyp anschauen von einer Welt, in der auch eine nachhaltige Lieferkette wirklich von den Unternehmen angenommen wird, wie könnte so eine Lieferkette denn aussehen, so ein Prototyp?
Gut, wie würde die Lieferkette ausschauen? Dass wir den Fokus schon mal haben, erst wirklich auf die gesamte Lieferkette. Wir reden jetzt wirklich auch über Theorie, was theoretisch möglich wäre, nicht unbedingt dann auch praktikabel ist. Dass wir eben wirklich die gesamte Lieferkette im Fokus haben, was natürlich schwierig ist, weil Lieferketten auch miteinander verknüpft sind, aber nehmen wir es mal theoretisch an. Und dann wirklich vom OEM bis runter auch zum Ressourcenlieferanten den Fokus haben und das natürlich bei jeder Stufe die Akteure ganz klar Nachhaltigkeitsaspekte als intrinsisch schon sinnvoll erachten, dass alles vertraglich festgelegt ist, sozial, ökologisch, ökonomisch, alles natürlich auch dokumentiert ist, dass wir eine ganz klare Transparenz haben über alle einzelnen Ebenen. Das wäre natürlich so die Idealvorstellung und wie gerade schon gesagt, bestmöglich alles noch auf freiwilligen Ebene, wo wir es intrinsisch haben, ohne eine Gesetzesregelung. Das wäre eigentlich der Prototyp. Und gerade Transparenz ist auch ganz wichtig, gerade halt, wenn wir dann auf die weiter vorgelagerten Stufen kommen, wo es halt dann wirklich auch kritisch werden kann, weil das ganz kleine Lieferanten auch in Problemländern teilweise sind, wo man dann eben auch Dokumentation und Transparenz braucht.
Würde man dann solchen Kleinstunternehmen in eben solchen Entwicklungsländern auch ein Stück weit die Arbeitsgrundlage nehmen, wenn man solche Gesetze wirklich bis oder solche Prototypen bis konsequent ans Ende durchdenken würde?
Kann man wahrscheinlich nicht ganz ausschließen, ehrlich gesagt. Aber die Frage ist ja dann auch, wir reden ja wirklich beim Lieferkettengesetz auch vor allem bei diesen neuen Regelungen um Menschenrechte.
Ja.
Da geht es darum, dass wir keine Kinderarbeit haben wollen, dass wir keine Zwangsarbeit haben wollen. Da geht es jetzt nicht um irgendwelche ganz abgehobenen Erwartungen. Das sind eigentlich die absoluten Basics, die für alle Unternehmen kein Problem darstellen sollten. Und wenn wir irgendwo dann Player haben, die das eben nicht erfüllen können, dann frage ich mich schon, ob die auch gerechtfertigt sind, irgendwo am Markt zu existieren. Deswegen... Es sind wirklich die Basics, die gefordert werden.
Jetzt ist es so, dass im Packaging Valley natürlich viele Verpackungsmaschinenhersteller sind. Und hier ist es einfach mal vielleicht interessant, aus Ihrer Perspektive zu hören, wenn ich jetzt ein Unternehmen bin und ich habe eine nachhaltige Supply Chain, was kann das für die gesamte Nachhaltigkeit eines Unternehmens bedeuten, wenn ich das wirklich konsequent etabliere?
Meine Meinung ist dazu, dass Beschaffung einen brutalen Hebel im Unternehmen allgemein hat und der sich dann natürlich auch auf die Nachhaltigkeit auswirkt. Da sind wir ja ganz schnell wieder beim Bereich auch von Arbeitsteilung, Outsourcing, all diese Aspekte. Klar, im Maschinenbau ist es jetzt nicht zu hoch, der Outsourcing-Anteil, der ist geringer wie jetzt in der Automobilbranche exemplarisch, aber er ist trotzdem auch da. Und somit haben wir ja schon den Effekt trotzdem, wenn ich mal sage, dass ich 20-30% outsource, dann habe ich ja schon den Effekt, dass auch 20-30% meines nachhaltigen Produktes ja von extern kommt. Und die muss ich ja schon mal reinbringen. Und das ist ja genau die Aufgabe der Beschaffung. Und so sehe ich Beschaffung in dem Bereich schon als Enabler auch, der eben durch die externen Sachen, je höher die Outsourcing-Rate, desto mehr natürlich hier noch an Relevanz mit reinbringt. Und vergessen darf man auch nicht, dass ja gerade nachhaltige Beschaffung, Entscheidungen, dass wir andere Produkte in unser Endprodukt einfügen wollen, dass das natürlich auch nicht durch die Beschaffung alleine kommen kann. Das sind ja sogenannte cross-funktionale Teams. Der Beschaffer kann ja nicht alleine sagen, hier, dieses eine Teil ist schlecht, wir brauchen anderes. Da wird der Ingenieur sagen, ja, ihr spinnt ja. Und somit reden wir von cross-funktionalen Teams, wo dann wirklich Ingenieure, Produktentwickler, Beschaffer alle zusammenkommen und dann Entscheidungen zusammen in Bezug auf Nachhaltigkeit treffen. Und somit hat es für mich auch noch einen erheblichen Impact aus der Beschaffung raus über diese cross-funktionalen Entscheidungen hin auf Produktentwicklung an sich, dass man vielleicht dadurch auch auf ganz neue Ideen kommt in Bezug auf Nachhaltigkeit, auf das gesamte Endprodukt, auf die Maschine dann exemplarisch, aber natürlich genauso auf Fertigungsprozesse, die ja auch davon abhängen, gewissen Art und Weise, welche Teile ich vorne einspeise. Also für mich ist es ein brutaler Hebel, abhängig von der Outsourcing-Rate natürlich, aber crossfunktional. Der Beschaffer muss immer crossfunktional agieren. Und dadurch können wir ganz viele andere Sachen auch in anderen Unternehmensfunktionen voranbringen.
Okay. Das heißt, wenn Sie jetzt einen Fahrplan aufzeichnen müssten für ein Unternehmen, das jetzt in die Richtung noch gar nichts gemacht hat, würden Sie sagen, hey, schaut, dass ihr mal crossfunktional Teams zusammenbringt aus verschiedenen Bereichen und die miteinander an dem Projekt arbeiten.
Hundertprozentig, wenn wir Nachhaltigkeit reden, kann aus meiner Sicht ausschließlich crossfunktional gehen, weil da ganz unterschiedliche Bereiche zusammenarbeiten wollen. Es geht ja nicht nur darum, dass wir jetzt Energie sparen in unserer Produktionshalle. Das ist so kitty-katty, wenn man es jetzt böse sagt, Nachhaltigkeit. Vielmehr geht es ja darum, dass wir wirklich unser Gesamtprodukt nachhaltig aufstellen. Die Fertigungsprozesse dahinter, das Produkt an sich, wenn wir Richtung Kreislaufwirtschaft denken, hinten raus, Recycling der Teile, das sind alles Punkte, die können nur crossfunktional im Unternehmen passieren. Da brauche ich einen Beschaffer, der mir eben auch sagt, welcher Lieferant kann nachhaltige, innovative Teile überhaupt anliefern. Da brauche ich genauso den Ingenieur, der eben fürs Gesamtprodukt zuständig ist. Das geht ausschließlich crossfunktional und meiner Meinung nach ganz klar, jeder Nachhaltigkeitsansatz in einem Unternehmen, der nicht crossfunktional ausgerichtet ist, hat überhaupt keine Chance. Also geht nicht.
Sie lehren ja auch am Campus Schwäbisch Hall. Und was geben Sie so Ihren Studenten mit? Die sind ja die Zukunft, sage ich mal, die nächste Generation, die mit in das Unternehmen, dann in solche Unternehmen in der Verpackungsindustrie reinkommt. Was sind da so wichtige Faktoren, wenn es eben um Lieferketten und Beschaffungsmanagement geht?
Also wir sagen Ihnen wirklich, also unser Studiengang ist so aufgebaut, dass wir eben zunächst mal natürlich auch die ganzen Fähigkeiten in Beschaffung, die Basic-Fähigkeiten, die man braucht, Logistik, Einkauf, all die Themen bedienen. Aber ich sehe meine Absolventen dann auch ganz klar als Nachhaltigkeitsmanager eigentlich.
Okay.
Dass die ins Unternehmen reingehen und dann wirklich auch diesen Nachhaltigkeitsaspekt ganz klar dort vertreten. Natürlich dann in Bezug auf die Beschaffung, auf den Einkauf, also auf die Lieferantenseite bezogen, aber ganz klar mit diesen crossfunktionalen Beziehungen auch ins Unternehmen rein. Und ich denke auch, das wird ein absoluter Wettbewerbsvorteil, wenn man eben diese Qualifizierung dann auch in der Zukunft hat, dass man hier direkt mit aufspringen kann.
Sie haben gesagt, ich hoffe, ich habe es richtig verstanden, dass Sie auch Consulting schon gemacht haben in dem Bereich. Und was haben Sie in der Zeit so erlebt? Was sind so die größten Hürden oder Stolpersteine für Unternehmen eben auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit?
Auch schwierig zu sagen, aber wenn man es zusammenfassen kann, ist es wie bei meisten Consulting-Projekten, ist es eigentlich immer der Top-Management-Support, wenn man ganz ehrlich ist. Dass ich Sachen auch wie Nachhaltigkeit, Sachen, die mit einem Change-Prozess verbunden sind, eigentlich dann nur richtig umsetzen kann, wenn das Top-Management auch dahinter steht. Und das war aus meiner Erfahrung ganz auf der Punkt, dass das Top-Management muss dahinter stehen, weil die finanzieren uns, die zahlen uns, aber dann muss es ja runtergebrochen werden. Abteilungsleiter, Teilabteilungsleiter, Gruppenleiter bis zum Meister runter. Und meistens gibt es irgendwo in dieser Hierarchie eine Zementschicht. Bis zu dem kommt es, der nimmt das Thema überhaupt gar nicht ernst, der kehrt nicht drum. Und von unten haben wir ja auch eine Bewegung. Die Mitarbeiter finden das Thema vielleicht richtig cool, aber haben super Ideen auch, geben das weiter bis zur Zementschicht, dann geht es nicht höher und dann sind die natürlich auch wieder demotiviert. Also so Sachen sind für mich mit absolutem Change verbunden, weil Nachhaltigkeit ja wirklich das gesamte Unternehmen auch betrifft und Change Management geht nur, wenn ich die Leute auch dahinter bringe. Und dann ist eins der wichtigsten, wenn das Management nicht dahinter steht, dann wird es der kleine Arbeiter am Band irgendwo auch nicht ernst nehmen. Und das ist so einer der wichtigsten Punkte. Aber eben auch, dass man das Management überhaupt mal in die Richtung bringt, dass man auch wirklich Nachhaltigkeit ein sehr wichtiges Thema ist.
Ja.
Ich merke das zurzeit auch immer mehr, dass so das Thema Lieferkettengesetz ist gerade aktuell. Alle kriegen da so ein bisschen Panik. Alle sagen, oh, wie können wir das jetzt umsetzen? Was müssen wir alles beachten? Aber Lieferkettengesetz ist ja auch nur ein kleiner Teil. Das ist eigentlich ein Bestandteil von Beschaffungsmanagement, von nachhaltiger Beschaffung. Es ist noch viel, viel mehr außenrum.
Ja.
Bezieht sich ja primär auf soziale Nachhaltigkeit. Und wenn man dann eben versucht, die ganzen Unternehmen ein bisschen weiter aufzustellen, dass man es ganzheitlich anschaut, da gibt es dann wieder sehr viele Hürden. Da wird gesagt, wir machen Lieferkette, da müssen wir jetzt das machen, weil wir verpflichtet sind dazu. Aber gerade so dieses Intrinsische, das Ganzheitliche, ich glaube, da sind wir auch noch ein bisschen von entfernt. Und das sind natürlich auch die Punkte, wie man das dann im Consulting rüberbringt.
Ja.
So mal auf der Metaebene gesagt.
Ein großer Teil ist auch immer, ich muss mit meinen Stakeholdern irgendwie zurechtkommen. Die zufrieden zu stellen, ist auch ein Teil meiner Aufgabe als Unternehmer. Und wie kann ich gerade in Hinsicht Stakeholdern auch punkten und denen eben das schmackhaft machen?
Wie man punkten kann, ja, da würde ich erstmal sagen, die Frage einfach auch stellen, ob es überhaupt noch so die Frage ist, wo ich mir stellen kann, kümmere ich mich jetzt um Nachhaltigkeit oder lasse ich es eigentlich komplett außen vor? Ich glaube, so diese Fragestellung haben wir ja in sehr vielen Fällen gar nicht mehr. Da gibt es gar nicht mehr die Frage, dass man sich komplett von Nachhaltigkeit irgendwie rausziehen kann, weil Mindeststandards zumindest, die werden ja erwartet. Ja. Wenn ich mir anschaue, große Player, die haben Lieferantenportale. Um in das Lieferantenportal überhaupt reinzukommen, müssen sie schon den Supplier Code of Conduct, irgendeine Menschenrechtsvereinbarung unterschreiben, eine Selbstauskunft teilweise machen zur Nachhaltigkeit.
Ja.
Und wenn sie dort eben nicht einen bestimmten Prozentsatz irgendwie erfüllen, dann kommen sie gar nicht ins Lieferantenportal rein. Und dann schließen sich ja erst die Verhandlungen an. Und das heißt, ich glaube eher, dass es schon eigentlich ein Muss ist, einen Mindeststandard umzusetzen, gerade für sehr große Player. Und es gar nicht mehr darum geht, um die Frage, ob ich es jetzt machen muss, weil ich dann irgendwie ein besseres Standing habe. Das mal so der erste Punkt.
Ja.
Sehr oft wird es erwartet als Bedingung eben dafür, dass man überhaupt in die Vertragsverhandlungen kommt. Aber es gibt natürlich noch ganz viele andere Punkte. Auch der Endverbraucher hinten raus ja dann, der hat ja auch immer mehr Nachhaltigkeitsaspekte, die für ihn kaufsentscheidend sind. Das heißt, er will Produkte auch kaufen immer mehr, die nachhaltig erzeugt wurden. Und somit habe ich natürlich auch Kundenbindungseffekte, die hier ganz klar mit reinfließen. Und was man natürlich auch nicht vergessen darf, Nachhaltigkeit wird auch immer mehr eine Frage der Reputation. Also das heißt, wie ist eigentlich der Unternehmenswert, wie ist unser Unternehmensimage? Das ist auch stark beeinflusst, inwieweit wir Nachhaltigkeit auch irgendwie mitgehen. Weil wir haben ja Pressure Groups, wir haben ja Fridays for Future und so weiter. Und die können schon Druck aufbauen gegen Unternehmen auch, die sich komplett damit nicht beschäftigen. Ja. Sehen wir immer mehr in der Automobilindustrie auch. Wenn ich da nicht irgendwie auf Elektro oder irgendwas umsteige langsam oder zumindest zeige, dass ich das machen will, dann gibt es ja schon sehr viel Stimmungsmache auch dagegen. Also wird Nachhaltigkeit mit Sicherheit ein auch immer wichtigerer Effekt fürs Image in Bezug auf die Stakeholder, dann eben NGOs oder andere Außerparlamentsgruppen.
Ja. Wobei politisch natürlich auch viel passiert. Ich habe heute im Handelsblatt gelesen, dass der Bund in Zukunft schauen möchte, dass seine Beschaffung auch nachhaltig umgesetzt wird.
Absolut.
Ja.
Nachhaltige Beschaffung im Bund, absolut wichtig. Die öffentliche Dienste hat eine brutale Marktmacht dahinter.
Ja.
Absolutes Beschaffungsvolumen und das sollte eigentlich komplett umgestellt werden. Da sind wir ja auch schon relativ weit. Sehr viele Bundesländer machen das ja auch schon. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil das eine Vorreiterrolle ist. Und dort haben wir ja auch die Beschaffung, löst ja dann eben nachhaltige Produktion auf den vorgelagerten Ebenen wieder aus und somit spiegelt sich das ja in die gesamte Produktionskette wieder mit rein. Also ganz, ganz wichtiger Punkt, dass der Bund, Land, öffentlicher Bereich hier ganz klar vorausschreitet.
Ja. Ich glaube, wir haben an dieser Stelle schon mal relativ gut festgestellt, dass es ohne nachhaltiges Beschaffungsmanagement gar nicht mehr geht. Trotzdem, ein Faktor ist natürlich auch immer Geld. Unternehmen müssen Geld verdienen, sie müssen Gehälter zahlen, sie haben Ausgaben und um das ganze System am Laufen zu halten, ist die Komponente Geld immer da und wichtig. Jetzt haben Sie in Ihrem Buch geschrieben, da ging es um das Thema nachhaltiges Beschaffungsmanagement, dass Studien zeigen, dass eine nachhaltige Beschaffung wirklich zur Kostenentlastung beitragen kann. Haben Sie da vielleicht ein paar konkrete Beispiele, wie das wirklich auch sich monetär im Unternehmen auswirkt?
Ja, sehr gerne. Also das Hauptproblem ist ja auch, dass die Einkäufer meistens immer noch gebrieft sind. Und das Hauptthema für sie sind die Anschaffungskosten. Das heißt, Anschaffungskosten, wenn wir hier 5% Reduzierung kriegen, ist es super für uns. Dann haben wir als Einkauf einen Erfolg geschafft. Und das ist natürlich ein ganz erhebliches Problem für nachhaltige Beschaffung, weil natürlich rein auf Anschaffungskosten bezogen, nachhaltige Alternativen schon teilweise noch als teurer erscheinen. Und das ist so das Problem und dieses Paradigma muss man immer mehr versuchen über Mindset, Change und all diese Punkte, natürlich auch Anreize, dass nicht mehr rein der Anschaffungspreis der Anreizeffekt auch ist, dass man eben schaut, es ganzheitlicher zu betrachten. Und dann kommen ja immer wieder die Schlagworte ins Spiel, wenn wir über Lifecycle-Kosten reden. Also Produkt-Lebenszykluskosten, wo wir sagen, wir schauen uns eben nicht nur die Anschaffungskosten an, sondern auch, was in dem gesamten Nutzungsbereich eigentlich passiert. Und das heißt, wir haben die Anschaffungskosten, der kleine Teil.
Ja.
Dann haben wir Sachen wie Transportkosten, die noch mit einfließen. Wir haben Installationskosten exemplarisch, Nutzungskosten in der Zeit, wo der ganze Energieverbrauch und alles auch mit reinfließt im Produktionsprozess, aber dann auch in der Nutzung, wenn wir denken, wir kaufen Anlagen oder irgendwas ein, die wir dann selber nutzen. Und natürlich hinten raus auch wieder Recyclingkosten, die alle mit reinfallen. Und wenn wir wirklich nachhaltig das betrachten wollen, dann müssen wir ganzheitlich diese Kosten analysieren, eben im Sinn dieser Lebenszykluskosten. Und wenn man das eben auch macht, das ganzheitlich betrachtet, gibt es mehrere Tools dazu, kann man relativ leicht auch erfassen, dann sieht man eben oft, dass nachhaltige Alternativen gar nicht wirklich teurer sind. Und das ist so ein Mindset-Change, den man braucht, in Richtung dieser ganzheitlichen Betrachtung. Und das ist eigentlich so der Haupteffekt. Und zweitens, wenn wir monetär denken, spielt ja auch der Gewinn und so weiter eine Rolle.
Ja.
Und über nachhaltige Aspekte kann man ja in vielen Fällen auch einen höheren Preis rechtfertigen. Dass wir sagen, wir verlangen ein bisschen mehr, der Endkunde oder auch der B2B-Kunde, ist auch bereit, ein bisschen mehr zu zahlen, weil wir eben nachhaltige Aspekte vorher mehr drin haben, was dann ja auch in Umsatz wieder reinfließt und dann ja auch in höheren Gewinn sich final irgendwie niederschlagen kann. Mhm. Ja. Genau, also dann das Wichtigste dabei ist wirklich das Verständnis weg von reinen Anschaffungskosten hin Produktlebenszykluskosten, wo wir uns den gesamten Zyklus anschauen. Mhm. Und dann kommen ja ganz viele Aspekte gerade hinten wieder raus, Recyclingkosten, die wir haben, aber eben genauso ja auch Punkte dann wie Kreislaufwirtschaft, können wir Teile später wieder anders verwenden mit reinkommen, dann kommt die Ausschussrate mit rein und all diese Punkte, die man natürlich auch beachten muss. Mhm. Und das einfachste Beispiel ist ja immer der Drucker. Jeder muss einen Drucker kaufen.
Ja.
Und da kann man sich das ja vorstellen. Der billigste Drucker hat wahrscheinlich die schlechteste Druckerkartusche und die kürzeste Nutzungsdauer, dass wir viel schneller wieder neue Sachen beschaffen müssen. Kann vielleicht nur einseitig drucken statt zweiseitig. Ja. Und da kann man sich das immer sehr schnell vorstellen, dass dann eben der billigste Drucker nach Anschaffungskosten wahrscheinlich bei Weitem nicht auf Produktlebenszykluskosten der billigste ist.
Mhm. Wobei, wie Sie da gesagt haben, glaube ich, echt ein Mindset-Change stattfinden muss, weil ich habe letztens auch eine Folge mit einer anderen Firma aufgenommen und die haben nachhaltige Verpackungsumreifungsbänder hergestellt und sie haben gemerkt, die Nachfrage ist nicht da. Es gibt keine Kunden, die das Produkt abnehmen und bereit sind, so viel mehr dafür zu zahlen als das herkömmliche. Und dann wurde das Ganze wieder eingestellt. Ich meine, wenn man jetzt ein PET-Umreifungsband nimmt, das hat einen wunderbaren Recycling-Kreislauf. Mhm. Da kann man dann auch wieder argumentieren, wir brauchen vielleicht gar nicht das Band aus irgendwelchen organischen, nachhaltigen Mitteln, die man ja auch wieder kompostieren muss oder irgendwie anders weiterverwerten muss. Aber es braucht, glaube ich, echt diesen Mindset-Change.
Absolut, ja. Das ist mit das Wichtigste. Mhm. Ich sehe es als ein ganz großes Change-Management-Projekt, ehrlich gesagt. Mhm.
Das heißt, bei der Generation, die wir aktuell haben, schaffen wir das nicht mehr? Oder ist das einfach eine Sache so, wir müssen halt mal zwei Generationen durchlaufen und dann ist es da?
Es wird sich mit Sicherheit durch Generationen ändern. Ich glaube, die jetzt auch vom Studium fertig sind, reinkommen, sind in diesen Themen schon mehr drin. Mhm. Und Führungsriege ist ja oft schon etwas älter. Ja. Die sind natürlich wahrscheinlich tendenziell schon noch traditioneller unterwegs, wo ganz oft Nachhaltigkeit noch als Hindernis gesehen wird. Mhm. Und ja, ist jetzt böse wieder gesagt, aber die Zeit wird da schon ein bisschen was ändern auch. Aber ich glaube, man kann vorher auch schon agieren. Das sind mehrere Sachen. Also Mindset sagen wir immer. Ich muss die Leute auch befähigen. Ich muss Verständnis dafür schaffen. Mhm. Anscheinend brauchen wir auch Vorgaben, rechtliche Vorschriften wie Lieferkettengesetz, dass sich Unternehmen eben auch jetzt schon zumindest die Grundlagen, die wirklichen Basics, sich auch darum kümmern. Ja.
Genau. Ich würde gerne noch ein bisschen einen anderen Themenkomplex mit Ihnen ansprechen, und zwar die Digitalisierung. Letztens war ich bei der Fachpack, da ist jetzt bald die Messe in Nürnberg, und die haben ein Trendradar veröffentlicht. Und ein Thema, das ein bisschen wenig oder in den Hintergrund gerückt ist, gar nicht so aktuell war, war das Thema Blockchain. Und da die Frage, wie kann wirklich auch vielleicht so eine Blockchain ganz praktisch im Bereich des Beschaffungsmanagement Abläufe effizienter gestalten? Oder gibt es vielleicht ganz andere Technologien, die das viel besser können?
Mhm. Ja, sehr gute Frage. Mhm. Also Blockchain, da sind Sie schon beim richtigen Thema, absolut. Da wird ja sehr, sehr viel Potenzial reingesetzt. Man muss sich ja nur mal überlegen, dass Supply Chains, Lieferketten immer komplexer werden. Immer höhere Arbeitsteilung, immer mehrstufig auf der Lieferantenebene, immer globaler ja auch, unterschiedliche Weltregionen, die ich verbinden muss. Das heißt, so eine Lieferkette ist ja eh keine Kette an sich, sondern eigentlich ein großes Netzwerk, was miteinander verknüpft ist, weil natürlich ein OEM oder ein Tier 1 nicht nur mit einem OEM zusammenarbeitet, sondern auch mit mehreren unterschiedlichen OEMs. Also ein brutal komplexes Konstrukt eigentlich.
Ja.
Und wenn man sich jetzt überlegt, wie bringe ich hier Transparenz rein in Bezug auf Nachhaltigkeit, dann geht es eigentlich gar nicht ohne digitale Lösungen, weil es viel, viel, viel zu komplex ist. Wenn man das Thema ernst nimmt, natürlich kann ich sagen, ich bin für meine unmittelbaren Lieferanten irgendwie zuständig, da habe ich einen Supplier Code of Conduct, dann bin ich da abgesichert, mache mir noch ein eigenes Management-System auf Risiken bezogen.
Ja.
Aber wenn ich es wirklich ernst nehme und es weiterziehen will und Nachhaltigkeit in der gesamten Kette, habe ich, glaube ich, keine Chance ohne digitale Lösungen. Mhm. Und eins, wie Sie sagten, ist absolut Blockchain, was hier ja Also im Blockchain werden total viele Potenziale diesbezüglich gesetzt. Es gibt ja auch schon mehrere Prototypen von Mercedes-Benz zum Beispiel. Die sind hier schon relativ weit. Und dabei geht es halt darum, wie kann ich eine Transparenz über meine Verträge in der gesamten Lieferkette sicherstellen. Mhm. Und das kann ich über eine Blockchain sehr schön machen. Also ohne da jetzt ins kleinste Detail einzugehen.
Ja.
Aber jeder einzelne Block in der Supply Chain kann ja Informationen enthalten, mhm. Vertragsinformationen. Und diese Informationen sind ja auch noch, zumindest weitestgehend, nicht veränderbar. Mhm. Das heißt, dass ich einmal reinschreibe, wieder über Hashtags und so weiter, ja dann alles verschlüsselt und ich kann es eigentlich nicht mehr ändern. Und somit habe ich eine perfekte Dokumentation ohne Intermediär, der irgendwo nochmal was manipulieren könnte.
Mhm.
Und somit ist es schon ein brutales Potenzial, wo ich dann eben diese Transparenz über Verträge sicherstellen kann.
Mhm.
Problem dabei ist halt einfach nur, ich muss dann auch alle Lieferanten natürlich wieder in so eine Blockchain integrieren. Da haben wir wieder ganz viele Probleme in Hardware, in Software-Aspekte, die natürlich hier auch noch umgesetzt werden müssen. Gerade wenn wir über kleine Lieferanten irgendwo aus Asien denken, ergeben sich da wahrscheinlich wieder erhebliche Probleme, sodass es bis jetzt Prototypen gibt, die aus meiner Sicht sehr, sehr viel Potenzial haben, das auch umsetzen zu können. Die Frage ist nur, wie kann ich es denn dann wirklich praktikabel auch machen?
Mhm.
Und zweiter Punkt, der hier auch bei Blockchain immer wieder mit reinkommt, sind ja die sogenannten Smart Contracts.
Ja.
Smart Contracts ja auch, also auf derselben Basis eigentlich von Blockchain, wo man dann eben die Verträge smart macht, direkt auch hinterlegt.
Mhm.
Und sobald es zu einem Vertragsbruch kommt, dass dann ja automatisch dieser Vertrag auch als nichtig erklärt wird, dann eben keine Transferzahlung stattfindet.
Mhm.
Und da kann man sich natürlich auch überlegen, würde das nicht Sinn machen, wenn man sagt, alle Verträge innerhalb einer Lieferkette, soweit es eben dann praktikabel ist, als Smart Contracts eben durchzuführen mit ganz klaren Vertragsbedingungen, die eingehalten werden müssen. Und wenn nicht, kann der Vertrag eigentlich gleich wieder nichtig erklärt werden.
Mhm.
Und das sind schon Potenziale, gerade Smart Contracts, die allein die Transaktion dahinter, die Abwicklung deutlich einfacher, wie es heute funktioniert. Und da ist ganz erhebliches Potenzial, wenn man das wirklich ganzheitlich angehen will, aber inwieweit es dann technologisch umsetzbar ist in naher Zukunft, das wird sich halt dann noch zeigen.
Mhm.
Und für die gesamte Lieferkette wird es wahrscheinlich zu komplex sein, dass man sich dann wieder auf den strategisch relevanten Bereich bezieht in den meisten Fällen.
Mhm.
Genau.
Würden Sie das sagen, es macht mehr Sinn, wenn wir jetzt nochmal bei dem Thema Blockchain bleiben, auf ein vorhandenes System, das dezentral existiert, zu setzen, wie zum Beispiel Ethereum? Oder würden Sie sagen, es macht mehr Sinn, wenn ein großer Player jetzt zum Beispiel, was Verpackungsmaschinen angeht, sein eigenes zentrales Blockchain-System aufbaut?
Ja, ist schwierig zu sagen, aber es gibt ja eigentlich die offenen Blockchains, wo jeder zugreifen kann. Es gibt ja auch private Blockchains, die dann wirklich limitiert sind, wo dann nur die Leute, wo in dieser Blockchain eben teilnehmen sollen, auch Zugang haben.
Mhm.
Das sind dann eben private und sowas würde man mit Sicherheit im Sinne einer privaten Blockchain eher abbilden.
Mhm.
Wo man sagt, da kann nicht jeder Zugang haben, also nicht so wie Bitcoin oder wie sie alle heißen, sondern eher als private Variante, wo das dann abgrenzt.
Mhm.
Wenn man da ins Detail gehen würde, gibt es wieder die Frage, haben wir nicht dann doch ein Intermediär und ganz viele Themen, die noch mit einspielen, aber das wird mit Sicherheit die Alternative sein, die deutlich mehr Sinn macht, weil man es ja auch nicht öffentlich eben zugänglich machen will, natürlich.
Mhm. Ja.
Genau.
Zum Thema Digitalisierung, gibt es da noch was in Zukunft, wo Sie vielleicht auch in aktuellen Arbeiten von Ihnen immer wieder beleuchten, wo zum Thema nachhaltiges Beschaffungsmanagement beiträgt, wo Sie gerne noch mit uns teilen würden?
Eigentlich ist das Blockchain-Thema ist das Hauptthema, was man eigentlich die ganze Zeit sieht in Bezug auf Nachhaltigkeit, weil das eben gerade die Dokumentation einfach so wichtig ist.
Ja.
Das sind eigentlich so die Hauptthemen.
Mhm.
Was in Digitalisierung, in der Beschaffung ja allgemein wichtig ist, ist natürlich auch Nutzung von KI.
Mhm.
Dass man eben sagt, brauche ich denn in Zukunft überhaupt noch den ganz normalen Beschaffer? Also keine Beschaffer soll jetzt Angst haben, aber dass wir eben operative Tätigkeiten dann eher digitalisieren über KI, können Verhandlungen nicht auch über Computersysteme eben stattfinden und nur wenn irgendwo Probleme auftreten, dann sollte der Mensch noch einspringen.
Ja.
Das sind so Themen, wo Digitalisierung auch noch eine sehr, sehr große Rolle spielt, aber eben in Bezug auf Nachhaltigkeit primär geht es wirklich dann um, wie kann ich sicherstellen, dass Verträge transparent sind, dass ich all diese Punkte habe. Und da gibt es natürlich noch andere Möglichkeiten auch zur Blockchain, wo wir jetzt auch schon haben, die in vielen Unternehmen vorhanden sind. Aber da muss ich halt zeigen, ob es auch umsetzbar ist.
Mhm.
Genau.
Wir sind eigentlich schon am Ende von unserem Podcast angekommen, Herr Welbrock. Und ich bedanke mich an der Stelle schon mal für diese absolute Wissensdichte, die Sie hier rüberbringen. Wenn Sie zum Schluss noch einen Satz an die Maschinenbauer, an die Verpackungsmaschinenbauer richten wollen, zu Ihrem, in Ihrem Fachgebiet vielleicht, was Ihnen gerade auf dem Herzen liegt, genau für diese Zielgruppe.
Ja, das mache ich sehr gerne. Ich würde einfach plädieren dafür an Offenheit, dass man sich einfach traut, auf die neuen Sachen sich auch einzulassen. Natürlich ist das alles eine Veränderung, aber es wird die einzige Möglichkeit sein, wie man auch langfristig dann erfolgreich sein kann.
Ja.
Und man muss sich auf das Thema einlassen, einfach mal offen sein dafür, das Thema einlassen und crossfunktional auch denken, Abteilungsgrenzen, die ja auch gerade in Unternehmen sehr groß sind, überwinden und ganzheitlich zu versuchen, das Thema anzugehen. Und dann kriegen wir das auch alle hin, hoffentlich irgendwann.
Dann vielen Dank, Herr Welbrock, für Ihre Zeit.
Und ja, vielen Dank auch meinerseits.
Wenn man vielleicht noch mehr über Ihr Themengebiet erfahren möchte, haben Sie eine Website oder kann man irgendwie Studien von Ihnen finden?
Genau, also wir haben eine Website über die Hochschule.
Ja.
Wenn man einfach eingibt, Hochschule Heilbronn, Vanja Welbrock, dann kommt man direkt auf meine Seite, wo eigentlich alle Projekte draufstehen, Publikationen, Konferenzbeiträge, alles, was wir so machen. Und dort ist natürlich auch die E-Mail hinterlegt und dann kann man sich jederzeit an mich wenden, per E-Mail auch, wenn Fragen sind, Projekte oder irgendwas, bin ich natürlich auch sehr offen für.
Ja, top. Das verlinken wir auf alle Fälle in den Shownotes.
Sehr gerne.
Und dann bleibt mir nichts anderes übrig, als zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.
Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie den Podcast, lassen Sie uns eine positive Bewertung da und erzählen Sie Ihren Kollegen davon. Bis zum nächsten Mal.